Deutschlandfunk Nova.
Wut, das zeigen diese Woche zum Beispiel die Proteste der LandwirtInnen oder auch der Bahnstreik. Wut kann uns auf die Straße bringen, kann dazu führen, dass wir uns für das, was wir richtig finden oder gegen das, was wir ungerecht finden, einsetzen. Das Problem nur, nicht wir alle haben gleichermaßen gelernt, wütend zu sein und nicht allen von uns wird Gesellschaft auch gleichermaßen zugestanden, in unserer Gesellschaft unsere Wut auch auszuleben. Das sagt die Journalistin Siani Sophia Höder. Sie ist Gründerin von Rosa Mac, dem ersten Online-Magazin für schwarze Flinter und FreundInnen im deutschsprachigen Raum und hat ein Buch zu genau dem Thema geschrieben. Wut und Böse heißt das. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen. Hallo Siani.
Hallo.
Du hast ein ganzes Buch über die Wut geschrieben und was sie uns vielleicht auch bringen kann. Bist du denn persönlich selbst gern wütend?
Inzwischen. Also ich gehöre tatsächlich zu den Personen, die davor gesagt haben, ich bin traurig und nicht wütend. Mhm. Ergo habe ich ein Buch über Wut geschrieben und mich gefragt, warum es mir und vielen, vielen anderen Menschen da draußen ähnlich geht und sie im Prinzip keine gute Beziehung zu ihrer Wut haben.
Trotzdem steckt es ja nun mal in allen von uns, wütend zu sein. Es ist aber so, und das schreibst du ja auch in deinem Buch, es macht einen Unterschied in unserer Gesellschaft, ob ich jetzt eine wütende Frau bin oder ein wütender Mann. Warum ist das so?
Wut hat grundsätzlich ein schlechtes Image. Wut ist erstmal störend. Es sorgt dafür, dass der Status quo erstmal gestoppt wird und man muss sich erstmal damit beschäftigen. Aber dann gibt es natürlich die Unterscheidung, dass wenn Frauen wütend sind, werden sie als irrational, hysterisch und verrückt wahrgenommen. Oft oder Untersuchungen zeigen, dass Frauen, wenn sie wütend sind, ihnen wird eher die Schuld daran gegeben, dass sie wütend sind, als dass auf den Inhalt geachtet wird. Das heißt, wenn Frauen wütend sind, sind sie selbst daran schuld. Sie haben nicht genug gegessen, geschlafen, Sex gehabt, was auch immer. Und das ist natürlich desaströs, weil Wut an sich ja eine Sekundäremotion ist. Sie tritt auf, wenn ein Bedürfnis nicht erfüllt wird und Wut ist essentiell, um politischen Protest zu äußern oder auch um Grenzen zu setzen.
Darauf kommen wir gleich auch auf jeden Fall noch zu sprechen. Ich finde ganz interessant, in deinem Buch schaust du ja nicht nur darauf, wie unterschiedlich bei zum Beispiel jetzt Frauen oder Männern wird Wut wahrgenommen, sondern du guckst ja auch noch andere Identitätsmarker an. Also zum Beispiel auch eine wütende schwarze Frau, die ganz anders wahrgenommen wird, nochmal als eine wütende weiße Frau in unserer Gesellschaft.
Ja, also im Prinzip kann man bei Wut sagen, Wut und Wert sind sehr stark miteinander verbunden. Also man kann ja in diese Büro-Analogie gehen. Wer im Büro darf wütend sein und hat nicht die oder muss nicht darunter leiden oder hat Angst davor, den Job zu verlieren? Das wird höchstwahrscheinlich der Chef oder die Chefin sein. Das heißt, bei Wut geht es hier um Hierarchie und um Macht und aber auch um den Aspekt, wie wertvoll ist eine Person oder eine Gruppe in unserer Gesellschaft. Je wertvoller wir eine Gruppe empfinden, desto eher können wir die Wut nachvollziehen oder Empathie entwickeln, beziehungsweise auch mit stellvertretend wütend sein. Das heißt, Wut und Wert sind sehr stark miteinander verbunden und wer Wut ausdrücken darf in unserer Gesellschaft, hat Macht und wer keine Wut ausdrücken darf, wird im Prinzip kontrolliert.
Woher kommt das? Also man könnte ja jetzt fragen, cui bono, wer profitiert denn davon, dass bestimmte gesellschaftliche Gruppen weniger wütend sein dürfen als andere?
Da kommen wir zu der Quintessenz quasi. Wer davon profitiert, sind natürlich die Leute, die in Machtposition sind. Und das erhält natürlich den Status quo aufrecht. Solange es dieses Narrativ gibt, dass Frauen ihre Wut kontrollieren müssen oder selbst daran schuld sind, sind sie so stark damit beschäftigt, sich selber quasi zu policen und sich zurückzuhalten und so stark damit auch darauf fokussiert, im Prinzip ihre Wut zu kontrollieren, als zu fragen, warum bin ich wütend? Ich meine jetzt nicht die Wut, dass man keinen Parkplatz kriegt oder so, sondern wirklich die strukturelle Wut, wo ich immer wieder spüre, oh, ich verdiene weniger, oh, wenn ich das mache, werde ich ganz anders wahrgenommen. Also wo es wirklich im Prinzip ist Wut wie so ein Alarmsignal, das mir auch zeigt, wo es strukturelle Herausforderungen gibt und wo ich eigentlich aufstehen müsste und sagen müsste, oh, genau das macht mich wütend, vielleicht sollte ich mich da organisieren.
Und du beschreibst in deinem Buch ja auch, dass es richtig Strategien gibt, diese Wut, wenn sie dann doch entsteht und sich äußert, zum Beispiel über Ungerechtigkeiten, verhindert oder auch unterdrückt wird. Zum Beispiel nennst du da das Tone Policing. Kannst du uns mal erklären, was damit gemeint ist?
Oh, Tone Policing. Tone Policing ist im Prinzip die Strategie, eine Gruppe von Menschen, die Wut äußern, ihnen nicht zuzuhören, sondern lediglich sich auf den Ton zu fokussieren, zu sagen, der Ton gefällt mir nicht und ich finde, du bringst den Punkt oder den Aspekt, über den du dich empörst, nicht nett genug rüber und dann wird sich eher auf den Ton fokussiert als auf den Inhalt. Hm. Und das ist natürlich sehr schwierig, dagegen zu argumentieren, weil es gibt Aspekte in unserer Gesellschaft oder Situationen in unserer Gesellschaft, wo es nachvollziehbar ist, dass Leute wütend werden oder wo es nachvollziehbar ist, dass ihr Ton jetzt nicht angenehm oder sehr liebevoll klingt, weil durch ein freundliches Lächeln haben Frauen auch nicht das Wahlrecht erstritten. Das heißt, ab und zu braucht es auch wirklich, wirklich klar und sehr dominant Grenzen zu ziehen.
Jetzt leben wir ja in einer Gesellschaft, in der Wut uns schon oft in Sackgassen und teilweise schlimme Konflikte manövriert hat. Warum Siani Sophia Höhler trotzdem sagt, Frauen sollten wütender sein, wir brauchen also noch mehr wütende Menschen auf der Welt, das habe ich sie vor der Sendung gefragt.
Ah, das ist so interessant, dass wir zum Beispiel bei der Liebe ganz viele Schattierungen und Nuancen benennen. Zum Beispiel verliebt sein, verknallt sein, romantische Liebe, platonische Liebe. Und bei der Wut ist es ganz klar, Wut ist Wut und egal welche Form von Wut, die ist grundsätzlich schlecht. Und dazu gibt es eine total tolle Autorin bzw. Philosophin, Dr. Maisha Sherry, die erst im letzten Jahr ein Buch dazu rausgebracht hat, wo sie gesagt hat, Wut ist nicht gleich Wut, es gibt unterschiedliche Wutarten. Ist es eine Wut, die sagt, ich imaginiere eine Zukunft, die für alle Menschen gerecht ist, oder hat die Gruppe eine ganz klare Haltung, dass sie sehr nihilistisch ist oder sogar schon so eine White Rage, nennt Dr. Sherry das, dass sie sagt, ich will, dass alle oder eine Gruppe personifiziert wird als der Grund für die Probleme und die sollen ausgelöscht werden. Das heißt, wir müssen schon uns genauer angucken, wer ist warum wütend. Aber bei den Frauen oder warum ich für mehr Frauen, die wütend sind, plädiere, hat natürlich den Grund, dass es natürlich um die Frage geht, warum gibt es kulturell dieses Bedürfnis, die Wut von einer Gruppe oder die Hälfte der Bevölkerung einzudämmen. Und da geht es viel, viel mehr um die Frage der Gleichberechtigung.
Wenn wir also auf der Suche nach Gleichberechtigung, auf der Suche nach mehr wütend sein, uns fragen, warum sind wir denn weniger wütend? Wir werden ja wahrscheinlich nicht so geboren. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Auf welche Spuren bist du denn da gestoßen?
Ja, im Prinzip ab dem Alter von 3 Jahren beginnt die Unterscheidung. Wenn es eine Lisa ist, dann ist sie traurig und wenn es ein Tom ist, dann ist der wütend. Und da beginnt diese geschlechterbezogenen Emotionsdifferenzierung. Auf der einen Seite sagen wir, Jungs, die sind wütend und nicht traurig, was nochmal eine ganz andere Problematik erfüllt. Also Männer begehen häufiger Selbstmord, sind suchtgefährdet und das hat viel damit zu tun, dass sie auch Emotionen wie Trauer oder Weichsein quasi sozial und kulturell nicht zulassen dürfen. Und auf der anderen Seite haben wir dann halt auch die Mädchen, die dann nicht wütend sein dürfen. Und da fängt im Prinzip der Salat an.
Du hast vorhin gesagt, du hast es jetzt gelernt, wütend zu sein. Du bist jetzt auch mal gerne wütend. Wie können wir das denn lernen?
Ich glaube, im ersten Moment ist erstmal zu verstehen, wann bin ich wütend? Es gibt viele, viele, viele Frauen, haben so früh gelernt, ihre Wut zu unterdrücken und als eine Emotion zu betrachten, die nicht zu ihnen gehört. Das heißt, als erstes erstmal verstehen, wann ich wütend bin und dann nachzugehen, was macht mich wirklich wütend? Wenn ich zum Beispiel, ich nehme immer gerne das Beispiel von meiner Mutter, die alleinerziehende Mutter war und am Anfang meines Buchs erzähle ich, wie sie an der Kasse steht und ihr wurde zu viel Geld berechnet und sie explodiert in diesem Laden und alle schauen sie an und finden sie anstrengend, hysterisch und irrational. Und meine Mutter wusste zu Beginn nicht, warum sie wütend ist. Es hat eine Weile gedauert, bis sie realisiert hat, oh, ich bin wütend, weil ich eine alleinerziehende Mutter bin, die immer zu wenig Geld hat, die den ganzen Tag um so viele Aspekte in ihrem Leben kämpfen muss. Und mit dieser Wut oder mit dieser Erkenntnis hat sie sich einer Gruppe angeschlossen und hat mit anderen Frauen gesprochen. Und das war natürlich ein sehr liberalisierender Prozess, weil sie da erkannt hat, oh mein Gott, ich bin nicht verrückt. Es gibt vielen, vielen Menschen dort draußen so. Das ist erstmal beruhigend, aber gleichzeitig natürlich demotivierend, wenn man realisiert, man geht gegen so ein großes strukturelles Gerüst an. Aber dann fängt auch die Magie an, wenn man sich mit anderen organisieren kann und kommunizieren kann. Und dann zu gucken, wann und wo ist es klug und effektiv, meine Wut einzusetzen und vor allem sie in so eine transformative Kraft hineinzupacken. Für mich ist es Schreiben. Ich schreibe die besten Texte, wenn ich wütend bin. Für jemand anderen ist es, keine Ahnung, Tanzen, Excel-Tabellen, was auch immer. Aber zu schauen, wo kann ich diese Energie hineinkanalisieren.
Wenn wir also lernen, unsere Wut klug zu nutzen, so würde ich es jetzt mal zusammenfassen, würden wir dann in einer gerechteren Gesellschaft leben, deiner Meinung nach?
Nein. Also ich würde da noch ein Sternchen ranpacken, weil wir wirklich auch miteinander sprechen müssen, wer ist weshalb wütend und was für ein Protest wird geäußert und welche Intention. Dass wir die Tendenz haben, Wut zu pauschalisieren und abzuschreiben, sorgt dafür, dass wir gar nicht genauer zuhören, wer wie wütend ist. Das heißt, ich würde schon für so ein Wutverständnis plädieren, um dass wir auch zulassen können, dass die Wut, die tatsächlich demokratisch ist, die auch die Intention hat, auch diese Vision, die wir in demokratischen Gemeinschaften aspirieren, auch tatsächlich voranzubringen. Sowas wie, jeder Mensch ist gleich und die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wenn diese Aspekte auch in diesen unterschiedlichen Wutprotesten sichtbar sind, dann würde ich sagen, ja, rein damit.
Das heißt, unsere Emotionen besser kennenlernen, die kluge, die demokratische Wut erkennen und nutzen wissen, am besten vielleicht auch gemeinsam sich verbinden. Das sind Botschaften, die ich aus dem Gespräch mit der Journalistin und Buchautorin Ciani Sophia Höder mitnehme. Sie hat ein Buch geschrieben, Wut und Böse. Wahrscheinlich warst du auch ziemlich wütend beim Schreiben, denn du hast gerade gesagt, dann schreibst du am besten. Vielen Dank dir fürs Gespräch, Ciani.
Danke dir.
Deutschlandfunk Nova.